Ja, wir wollen, ich habe es schon gesagt, wir wollen gerne weitergehen, oder ich möchte mit euch weitergehen, ich hoffe, ihr wollt auch, im Epheserbrief, da sind wir ja eine Weile unterwegs, in Epheser 4 inzwischen, und ich lese Epheser 4 ab Vers 25 bis 32, Epheser 4, 25 bis 32. Und es lohnt sich mitzulesen, weil der Text es auch in sich hat. Epheser 4, 25 bis 32. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun oder Gnade bringen, kann man auch übersetzen. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Amen. Ich habe schon gesagt, ein reicher Text, da steckt viel drin. Und Paulus setzt hier eine Sache fort, die er angefangen hat. Da haben wir vor 2 oder 3 Wochen drüber gesprochen, nämlich er spricht davon, dass wir ein neues Leben empfangen haben. Ja, Jesus Christus, haben wir vorhin gehört, hat dem Tode die Macht genommen, das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Er hat, wenn du zu Jesus Christus gehörst, hast du ein neues Leben empfangen. Wir sprechen von der neuen Geburt, von einer Wiedergeburt. Wir sprechen davon, dass wir nicht einfach ein paar religiöse Ideen noch ergänzt haben in unser System, sondern dass wir sozusagen neu gestartet sind. Ja, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, habe ich letztes Mal gesagt, Factory Reset, so wie der Schöpfer dich eigentlich haben wollte. So baut er dich neu auf. Dass du hast den alten Menschen, das ist ein anderes Bild, was Paulus gebraucht, abgelegt, das alte Leben, was eben sich um sich selbst gedreht hat, die eigenen Gelüste, Bedürfnisse, was auch immer, und den neuen Menschen. Der neue Menschen ist auferstanden zu einem neuen Leben oder anderes Bild, den neuen Menschen angezogen, so wie einen neuen Mantel. Paulus wechselt so ein bisschen durch die Bilder dabei, aber beschreibt immer wieder die gleiche Realität. Er hat etwas Neues getan in dir. Du bist neu geworden. Und die Konsequenz davon ist dann nicht so, und jetzt ist halt alles anders und ist das ein neues Auto, es fährt halt jetzt schneller oder so, sondern jetzt bist du aufgefordert, auch dieses neue Leben zu führen. Das ist kein Selbstläufer, das ist nicht automatisch. So, ich kann jetzt, also übrigens, ich wollte euch nur sagen, ihr könnt gar nicht mehr zornig sein oder lügen, das schreibt er nicht. Sondern er sagt, zornig sein, dabei sündigen oder lügen, gehört nicht, passt nicht zu dem neuen Leben, was ihr empfangen habt. Also geht doch rein in das Neue, was ihr habt. Geht auf den neuen Wegen, die Gott euch möglich gemacht hat. Also da ist, und letztes Mal haben wir gesagt, lebe ein neues Leben. Und jetzt geht er in die Details, und ihr habt schon gemerkt, wie detailliert er hier wird, mit der Frage, wie sieht ein neues Leben aus? Und das sind natürlich trotzdem Beispiele und ein paar Schlaglichter, die er hier wirft, aber die machen uns doch einiges deutlich. Es sind eigentlich 5 Bereiche, die er nennt, durch die ich zügig mit euch durchgehen will. Und ich glaube, es wird einiges dabei deutlich grundsätzlich. Also es geht nicht nur darum, da sind so und so viele Dinge, die wir jetzt anders machen sollen, sondern wir werden merken, da ist eine Art, wie wir darüber denken, wie wir unser neues Leben auch sehen, wie wir es wahrnehmen, wie wir es führen können. Es wird deutlicher dann im Verlauf. Aber ich gehe mit euch einfach mal durch den Text durch. Darum legt alle Falschheit ab. Haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Also, Lüge soll nicht sein, Falschheit, Heuchelei, irgendwas vorspielen. Heißt ja nicht, dass man immer alles sofort sagen muss. Ne? Also, wie geht's dir? Und dann erzählst du deine ganze Lebensgeschichte. Das ist nicht gemeint. Aber jede Form von Täuschung, von was vorspielen. Ja, wir sind jetzt gewohnt, Masken zu tragen, in einem gewissen Sinn, aber in einem anderen Sinn sollen wir eben ohne Masken unterwegs sein, wenn es darum geht, wer wir sind. Dass wir nicht irgendwie vorspiegeln, irgendwas zu sein, was wir nicht sind. Das passt nicht zu uns. Und das, jetzt sehen wir eine Sache hier bei diesem Punkt, der dann auch für die anderen Sachen gilt. Paulus sagt nicht einfach nur, übrigens, das ist böse, das darf man nicht. Lügen ist verboten. Dann werdet ihr, Gott ist sauer und ihr werdet bestraft oder so. Sondern er gibt eine Begründung. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wir sind alle Glieder am Leib Christi. Wir gehören zu seiner einen Gemeinde. Das Thema Einheit haben wir gesehen im Epheserbrief, zieht sich durch. Gott hat uns zusammengefügt aus verschiedenen Völkern, Lebenssituationen und so weiter. Und jetzt soll diese Einheit nicht beschädigt werden dadurch, dass wir falsch sind, dass wir einander irgendwas vorspiegeln und so weiter. Sondern diese Einheit, also Lüge zerstört Einheit, ist, glaube ich, logisch. Und wir sind gerufen zu einem neuen Leben in Einheit und es ein neues Leben in Wahrheit. Wenn ihr zornig seid, also nicht falls, ne? Er setzt das anscheinend voraus, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Ist Zorn automatisch Sünde? Manche sagen das. Eigentlich sagt Paulus hier, also in der Situation, wo ihr zornig seid, da passt besonders auf, dass ihr nicht in Sünde fallt. Es gibt Situationen, wo Zorn einfach von vom ersten Moment an total ungerechtfertigt ist und ungerecht und selbstsüchtig. Und Zorn, Ärger ist oft ein Ausdruck, dass ich einfach sage, ja, die Welt ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und jetzt bin ich eben sauer. Und bei einem Zweijährigen ist das entwicklungsgemäß, wenn der dann sauer ist und das rauslässt. Aber bei einem 52-Jährigen oder wie alt du bist, dann eigentlich nicht mehr. Aber es gibt Situationen, wo Zorn angebracht ist. Da, wo du mit Ungerechtigkeit konfrontiert bist, in deinem eigenen Leben oder auch, wo du Ungerechtigkeit siehst in dieser Welt. Ich habe in den letzten Jahren neu Zorn, ich wage es zu sagen, als Gabe Gottes kennengelernt. Also im Hungern und Dursten nach Gerechtigkeit, dann zu sehen, die Welt ist an dieser Stelle, also ich sehe Bilder aus Moria und ich werde nicht nur traurig, sondern ich werde zornig. Und ich glaube nicht, dass das falsch ist, automatisch, aber Jesus sagt mir dann, wenn du zürnst, dann sündige nicht. Also die Gefahr ist dann da, die Rutsche ist sozusagen frisch geölt in Selbstgerechtigkeit. Alle sind ungerecht, nur ich nicht. Ja? Alles Heuchler, nur ich bin total ehrlich. Selbstgerechtigkeit, in Stolz, ja, weil ich bin ja derjenige, der es kapiert hat, in Hass. Ja, es ist eine Sache, zornig zu sein über ungerechte Verhältnisse oder auch das Verhalten von Menschen, Und es ist was anderes, diese Menschen zu hassen. Jesus hat uns da ziemlich klare Anweisungen gegeben, wie wir selbst die Leute behandeln sollen, sehen sollen, die uns Böses tun. Er sagt nicht, heißt das gut, was sie tun? Das ist manchmal das Missverständnis. Ne? Freut euch, also ja, freut euch, wenn sie euch verfolgen um meinetwillen, aber nicht, weil die sowas Tolles gemacht haben. Ja, du kannst das beim Namen nennen, aber wir sollen die Menschen segnen. Und aus dem Zorn heraus kannst du leicht in eine totale Ablehnung, in Hass hineinrutschen. Und da warnt uns Paulus, und das gilt natürlich auch im Zwischenmenschlichen. Ja, es ist auch da gut, da hat mich jemand verletzt. Es ist gut, wenn ich erstmal das Gefühl wahrnehme, ich fühle mich ungerecht behandelt und ich bin wütend. Aber dann ist der Punkt, wie gehe ich jetzt weiter? Mauere ich mich ein in diesem Zorn? Oder gehe ich geistlich konstruktive Schritte? Und deshalb der Tipp, den Paulus hier gibt, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Also mit anderen Worten, nimm das nicht mit in den nächsten Tag. Sondern, ja, was mache ich dann? Wir haben als Christen gute Möglichkeiten. Wir können mit dem Zorn zu Gott gehen. Die Psalmen sind voll davon. Und manchmal stoßen wir uns dran, dass da einer sagt, Herr, zerschlage meine Feinde und so weiter. Darf man das denn so sagen? Es ist besser, wenn du das im Gebet zu Gott sagst, als wenn du es selber in die Tat umsetzt. Oder wenn du das deinen Freunden erzählst, oh, den müsste man mal oder so. Der Beter geht damit zu Gott. Und Gott ist der gerechte Richter und der wird sich tatsächlich darum kümmern, auf seine Weise. Das haben wir dann nicht mehr in der Hand. Und das ist genau der Punkt. Ich gebe es ab. Ja, wirft alle eure Sorge, werft auf ihn. Dann muss ich das loslassen, hatte ich neulich im Newsletter geschrieben. Also ich lasse dann auch den Zorn los. Sag, ich gebe dir das. Und gib mir Kraft, für Gerechtigkeit einzutreten oder auch in der Begegnung mit diesen Menschen dann auch einzustehen für das, was ich glaube oder was immer dann nötig ist. Aber lass die Sonne nicht untergehen über dem Zorn. Das ist übrigens für Paare, für Familien auch ein sehr guter Rat. Gut, manchmal, wenn man abends erst zornig wird oder so, dann ist, sagen, lass die Sonne nicht aufgehen über deinen Zorn, dann am nächsten Morgen. Klär das gleich. Komm damit zu einem nächsten Schritt. Und in dem Zusammenhang sagt Paulus nochmal, gebt nicht Raum dem Teufel. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Das ist genau der Punkt. Ich kann mich einmauern in meinem Zorn und die Welt ist so schlecht und ich bin der Einzige, der gut ist. Und wie gesagt, ich gebe dem Stolz Raum und ich öffne auch dem Teufel Tor und Tür. Und das gilt auch bei anderen Sünden. Ich werde nicht sofort dämonisiert oder sowas, aber da, wo ich in der Sünde bleibe, wo ich mich da einrichte und eben gerade da, wo es um Selbstgerechtigkeit geht, ist das sehr gut möglich, weil man das ja alles dann rational klar hat, warum das ja auch alles richtig ist, wie ich das empfinde und warum die anderen alle falsch sind. Und das ist ein sehr gefährlicher Ort, wo der Teufel wirklich Raum hat, dann auch durch mich zu wirken und wirklich auch in Beziehungen, auch in Gemeinschaften, auch in Gemeinden, bei der Arbeit, wirklich Zerstörung zu wirken. Wenn da toxische Beziehungen sind, manchmal geht das ja über Generationen. Man weiß gar nicht mehr, warum man die Leute nicht mag oder so, aber irgendwas ist da. Und das gibt dem Teufel Raum. Und da, wo du Versöhnung suchst, schließt du diesen Raum für den Teufel. Ich gehe weiter. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen. Das ist schon mal klar. Aber dann ist wieder spannend, dass Paulus eben weitergeht. Und das ist, das liebe ich so sehr an dieser Passage. Er gibt uns nicht, also es liest sich vielleicht erstmal wie so eine Liste, ne, was man alles nicht soll. Aber er sagt eben nicht einfach übrigens, stehlen ist verboten. Ist es, logisch, ja. Und lasst es mal besser. Sondern er gibt eine positive Alternative, er gibt eine positive Wendung. Und erinnert euch, wir sollen das alte Leben ablegen und das neue anziehen, weil wir den alten Menschen abgelegt haben und schon ein neuer Mensch sind. Das ist immer wieder diese Logik bei Paulus. Und auch hier geht es eben nicht nur darum, jetzt lasst das endlich mal zu klauen, sondern er sagt, du sollst aufhören zu stehlen, okay, das ist Schritt 1. Schritt 2, du sollst anfangen, selber zu arbeiten, selber dein eigenes Geld zu verdienen damit du dann den Leuten, die in Not sind, geben kannst. Manche nennen das acting in the opposite spirit, also im gegengesetzten Geist handeln. Das ist wirklich so eine geistliche Dynamik, die da passiert. Ich bin, wenn ich gewohnheitsmäßiger Dieb bin, also ich habe da keine Erfahrung, aber das ist ein Lebensstil, der eben im Nehmen besteht. Ja, der ist von Gier geleitet offensichtlich oder der empfundenen Notwendigkeit vielleicht, aber sag mal, da ist eine Gier, die du auslebst. Ich haben, haben, haben. Und Paulus sagt jetzt nicht einfach, okay, lass es jetzt einfach, sondern er sagt, dreh das um, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Komm aus dem Nehmen ins Geben. Also nicht nur jetzt selber Geld verdienen und dann ist der genauso gierig bei der Arbeit oder an der Börse oder sonst wo, aber klaut halt vielleicht nicht mehr Portemonnaies. Nein, geh ins Geben rein, ins Loslassen. Also ich hatte einen Professor, der hatte in der Seelsorge jemand, der so kleptomanisch unterwegs war, also zwanghaft geklaut hat. Und der hat mit dem dann richtig besprochen, okay, wie viel verdienst du im Monat? Der hat, also hatte einen Job, okay, 50% davon gibst du jetzt weg oder sie haben irgendeine, oder 40%, also das richtig wehtut. Und du überlegst dir jeden Tag, wem du jetzt 50 Mark oder 50 Euro schenkst, um einfach dieses Mindset zu drehen. Und das ist, wenn das nur, ich nehme mir das vor, ist, reicht das nicht, aber in der Kraft des Heiligen Geistes kann da Veränderung passieren. Also, ich schaue da nicht mehr die Sünde an die ganze Zeit, oh, ich muss das lassen, sondern ich gehe in eine andere Blickrichtung, aus dem Nehmen ins Geben. Du hast vielleicht eine Blickrichtung, wo du das Menschen des anderen Geschlechts nur als Objekte siehst, zu begehren, und dann bind dir nicht einfach nur die Augen zu, das ist im Straßenverkehr schwierig, sondern fang an, für diese Menschen, die Menschen als Menschen wahrzunehmen und für sie zu danken, für sie zu beten, sie zu segnen. Sie halt nicht nur noch ein Sexobjekt sind, sondern echte Menschen, die Gott segnen möchte. Da verändert sich deine Sichtweise, da verändert sich dein Denken. Und das gleiche Prinzip sehen wir eben bei den anderen Sachen auch. Ne? Lügt nicht, redet nicht Falschheit, sondern redet Wahrheit einer mit dem anderen. Lass die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen, sondern implizit suche Versöhnung. Und dann geht er weiter. Kein böses Wort oder kein faules, fauliges Wort, kann man auch übersetzen, soll aus eurem Mund kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Also wieder das gleiche System, ne? Merkt ihr. Also nicht nur, das darf man nicht sagen. Und dann kann man ja Listen anfertigen, okay, welche Worte darf man denn sagen? Und das ist auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, was toleriert wird und was nicht. Sondern es geht darum, ja, du hast diese fantastische Fähigkeit, Worte zu bilden, Menschen anzusprechen, damit Informationen und auch Emotionen und alles Mögliche zu transportieren. Die Frage ist, wozu gebrauchst du das? Gebrauchst du das dazu, Menschen runterzuziehen, fertig zu machen, dich selber über andere zu erheben, weil du so schlagfertig bist und so sarkastisch? Oder gebrauchst du das dazu, eben Dinge zu reden, die gut sind, die hilfreich sind? Wie hat es hier formuliert? Gut angemessen und hilfreich, aufbauend, kann man auch übersetzen. So, dass sie denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Es gibt es in dem Psalm 19 steht das, glaube ich, lass die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens dir wohlgefallen. Und du kannst das Gebet dann fortsetzen und lass sie Worte sein, die Segen bringen, die aufbauen, die Menschen ermutigen. Das müssen gar nicht fromme Worte sein, dass du dem den ganzen Heilsplan erklärst, aber dass du jemanden was einfach freundlich grüßt. Matthias hat neulich das Beispiel erzählt, dass er sich beim Busfahrer, der so grimmig war, bedankt hat. Und er wusste erst gar nicht, was der von ihm wollte oder so. Sowas. Und du hast das schon selber erlebt, dass jemand dich anspricht, wo du es gar nicht erwartest und dir was Aufbauendes sagst. Und das kann den ganzen Tag drehen. Lass uns solche Leute sein. und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Also, was tut gut, was baut auf und, wenn ich das positiv umdrehe, was freut den Heiligen Geist? Ja, wie schaffe ich, wenn ich das so sagen darf, das ist theologisch ein bisschen gewagt vielleicht, aber wie schaffe ich mit dem, wie ich rede, auch mit dem, wie ich handle natürlich, eine Atmosphäre, in der der Heilige Geist sich wohlfühlt bei mir? Der lebt in dir, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Die Logik von Paulus ist hier nicht, ihr seid mit ihm versiegelt und Achtung, wenn du jetzt was Falsches sagst, dann ist er weg. Das sagt er nicht. Er ist betrübt, er ist traurig. Er kann nicht so frei wirken, würde ich daraus schließen. An einer anderen Stelle sagt Paulus mal, dämpft nicht den Heiligen Geist, der in euch ist. Der bleibt in dir, aber eben gedämpft, betrübt. Er kann nicht so frei fließen. Und ich möchte, wenn der Heilige Geist schon in mir lebt, Gott in mir Wohnung nimmt, würde ich mich freuen, wenn er sich freut. Ja? Und dass ich ein Leben führe, an dem er sich freuen kann. Eben, lass die Worte meines Mundes dir wohl gefallen. Und das ist gleichzeitig ja etwas, was der Heilige Geist, der in dir ist, wirken möchte. Also nicht so, wie da kommt irgendwer zu Besuch und du musst dich jetzt benehmen, sondern er ist gleichzeitig der, der dich befähigt, der dich leitet in deinen Worten. Wenn du ihn lässt, und ich kenne das selbst, dass ich ihn mich manchmal nicht leiten lasse, dass ich in Selbstgerechtigkeit festhänge oder mich selber so schlagfertig finde und denke, das muss jetzt aber noch raus. Und das bringt keinen Segen. Das tut niemandem gut. Mir selber übrigens auch nicht. Also, es gibt diese momentane Befriedigung vielleicht manchmal, ne? Dem hast du es jetzt aber mal gegeben, aber das trägt nicht. Da hast du ganz schnell einen Schalengeschmack im Mund. Umgekehrt, wenn du merkst, wow, der ist anders weggegangen, nachdem ich mit ihm gesprochen habe, der war viel besser drauf als vorher. Wow, das baut mich auch auf, wenn ich das erlebe. Bitterkeit, Vers 31, aufbrausend Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Jetzt kommt so die Zusammenfassung. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also nochmal, in welchem Geist bin ich unterwegs? Ne, ist das Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn? Also das muss jetzt raus. Manchmal verkaufen wir das als, ich bin halt authentisch. Kennt ihr das, ja? Ich bin halt ehrlich, hast du doch gesagt am Anfang in Vers 25. Wir sollen nicht so falsch sein. Und ich fühle mich jetzt halt gerade so und jetzt, bumm, haue ich das jedem vor den Latz. Ich rede halt nicht um heißen Brei. Nee, du bist einfach ungehobelt. Das ist ein Unterschied, ja? Und übrigens, meine Erfahrung ist, dass die Leute, die so dann auf diese Ehrlichkeit pochen, meistens selber die empfindlichsten Leute sind, wenn ihnen dann jemand irgendwie mal was hustet. Nein, wir sollen in diesem Geist unterwegs sein, der eben aufbaut, der stärkt, der segnet. Nicht in der Haltung, ich habe aber recht und der andere hat aber einen Fehler gemacht und das muss ich dem jetzt nochmal aufs Brot schmieren und zwar möglichst vor Publikum, damit das auch alle mitkriegen, wie blöd der ist und wie ich dann im Vergleich natürlich besser dastehe. Nein, wenn wir in Christus sind, und das ist wieder der Punkt, wenn wir alles empfangen haben in Christus, Leute, dann haben wir das nicht mehr nötig. Ich predige auch zu mir selbst. Also ne, man ist in diesen Situationen manchmal drin, aber lass uns das begreifen, wie reich wir beschenkt sind, wie tief diese Annahme ist, die wir empfangen haben. Also der heilige Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, in dem kein Schatten ist, der hat gesagt, du bist mein Kind, du gehörst für immer zu mir, kannst dir nichts gegen machen, ich halte dich in meinem Arm und ich liebe dich übrigens. Und zwar nicht, weil du mir erfolgreich bestimmte Teile deiner Persönlichkeit verheimlicht hast, denn ich kenne dich besser, als du dich selber kennst. Wenn das so ist, und ich glaube, dass es so ist, dann muss ich nicht mehr mit die Ellbogen ausfahren, damit ich bei irgendwelchen Leuten, die sich sowieso morgen die Meinung ändern, besser dastehe. Die Frage ist, wem will ich folgen? Die Frage ist, wem will ich ähnlich sein? Ich habe die Frage am Anfang formuliert, wie sieht ein neues Leben aus? Die kurze Antwort wäre, dieses neue Leben, das sieht aus wie Jesus. Denn es ist ja das Leben, was Jesus dir schenkt, dieses neue Leben, was du empfängst, ist nichts anderes als Christus, der in dir lebt durch den Heiligen Geist. Und der seinen Charakter immer mehr in deinem Charakter abbilden will, prägen, einprägen will. Dass sozusagen die Leute immer mehr sagen, ganz der Vater. Und wir können das jetzt die ganze Reihe durchgehen. Ja, legt die Falschheit ab, redet Wahrheit miteinander. Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Wahrheit in Person. Es ist überhaupt keine Täuschung in ihm. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wir sehen Jesus auch, dass er zornig wird. Ja, ihr erinnert euch, Jesus mit der Peitsche in der Hand. Aber es ist ein heiliger Zorn. Er lässt sich nicht einfach gehen. So, oh, jetzt hatte der echt mal einen schlechten Tag und dann raucht aber da der Tempel, sondern er setzt da ein klares prophetisches Zeichen. Und ich bilde mir manchmal ein, dass mein Zorn heilig ist. Ich will da sehr, sehr vorsichtig sein mit dieser Annahme. Ja? Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen, soll denen geben, die in Not sind. Wir sehen Jesus, von dem Paulus sagt im Philipperbrief, er hielt nicht wie an einem Raub daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er ließ alles los. Er gab sich hin. Er gab nicht nur von seinem Überfluss, sondern er gab sich selbst. Und Jesus sagt auch, der Dieb kommt, um zu stehlen, um zu morden, um umzubringen. Aber ich bin gekommen, dass sie das Leben und Überfluss haben. Er ist der, der gibt. Und wenn wir ihm folgen und ihm ähnlicher werden, dann werden wir zu Menschen, die geben. Das geht gar nicht anders. Ja, lasst kein faules Wort aus eurem Mund kommen, sondern redet, was gut ist, was aufbaut. Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch spreche, die sind Geist und die sind Leben. Und ich habe einen Beruf, in dem ich sozusagen damit mein Geld verdiene, dass ich Worte weitergebe im Wesentlichen. Ich mache auch noch ein paar andere Dinge. Wenn wir das von uns sagen könnten, wenn das andere über uns sagen, wenn wir es übereinander sagen könnten, die Worte, die der Bruder spricht, sind Geist und sind Leben. Natürlich, Geist von Gott, Leben von Gott, nicht aus uns heraus. Was für ein Vorrecht wäre das, wenn wir dafür bekannt sind. Bitterkeit hat bei euch nichts verloren, sondern geht freundlich miteinander um, seid mitfühlend, vergebt einander. Und wir sehen Jesus. Jesus, der inmitten der Volksmenge steht und er ist nicht genervt von den Leuten, was ich gut verstehen könnte, sondern er erbarmt sich über sie. Ihm drehen sich die Eingeweide um, heißt es wörtlich, vor Erbarmen, weil sie sind wie die Schafe ohne einen Hirten. Er steht am Grab von Lazarus und obwohl er weiß, dass er ihn gleich von den Toten auferwecken wird, weint er über seinen Freund. Er steht über Jerusalem, er sitzt auf diesem Esel, reitet in seine Stadt und weint. Wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Und er ist nicht einfach sauer, sondern es bricht ihm das Herz, weil er voller Erbarmen ist. Und noch am Kreuz ruft er aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Über die, die ihn gerade foltern und verspotten und umbringen. Das ist der Weg, ihr Lieben, auf den Jesus uns führt. Das neue Leben, das ist das Leben, das ist ein Leben, das aussieht wie Jesus. Und wir können das nicht selber machen. Sagen, okay, jetzt hier ist die Latte, die hängt ganz schön hoch. Sondern Jesus schenkt uns neues Leben. Er nimmt Wohnung in uns. Er will uns verändern. Er sagt, geh jetzt Schritt für Schritt mit mir mit. Und jetzt gucken wir das an, wie du mit deiner Frau geredet hast, wie du da übertrieben hast, was du Tolles gemacht hast. Das brauchst du doch nicht mehr. Das gehört nicht mehr zu dir. Leg das ab und geh einen neuen Schritt mit mir in Wahrheit. Das ist das Leben, in das er uns einlädt. Und ich will gerne weitergehen. Ich will nicht da stehen bleiben, wo ich jetzt stehe. Ich bin doch schon ganz gut und schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs und so. Nee, ich merke, ich will da weitergehen. Und Jesus, du bist so wundervoll. Und du hast uns so reich beschenkt. Und auch hier schenkst du uns nicht einfach eine Liste von Dingen, Do's and Don'ts, Tipps für ein gutes Leben, sondern du schenkst uns dich selbst. Du gibst dich hin und du kommst zu uns und du nimmst Wohnung in uns mit deiner Liebe, mit deiner Reinheit, mit deiner Geduld. Wir brauchen Geduld. Mit deiner Barmherzigkeit über den Fehlern des anderen. Und dann dürfen wir auch barmherzig sein über unseren eigenen Fehlern. Herr, du bist so wundervoll. Und du hast in uns Wohnung genommen, in jedem, der zu dir gehört. Und du willst Wohnung nehmen, in jedem, der zu dir kommt heute. Und willst uns immer mehr in dein Bild prägen, dass wir dir immer ähnlicher werden. Und ich bete, Herr, komm, tu es. Und ich will die Schritte gehen, die du mir zeigst. Ich will das ablegen, was ich sehe, was nicht mehr dazu gehört. Danke, Jesus. Amen.